Der RBB 888 Podcast. Die Experten.
Unser Thema heute: Alkohol in der Familie. Christina Schad hat Tipps zum Umgang mit alkoholsüchtigen Angehörigen. Sie ist Sozialpädagogin und eine der Leiterinnen der Fachstelle für Suchtprävention in Berlin. Du trinkst viel. Ich glaube, diesen Satz hören die wenigsten gerne. Aber was kann ich denn sagen, wenn ich zum Beispiel merke, meine Schwester, mein Bruder, mein Vater, die trinken richtig viel und da ist irgendwie auch ein Problem da. Was kann man da sagen, liebe Christiane, was auch dann wirklich ankommt, was etwas bewirkt?
Also ich glaube, wichtig ist, dafür einen guten Rahmen zu schaffen. Und den schaffe ich, indem ich auch zum Beispiel formuliere, es fällt mir jetzt gerade gar nicht schwer, dich darauf anzusprechen, wenn dem so ist. Mhm. Und auch zu sagen, ich mache mir gerade Sorgen um dich. Weil das ist das, was ja letztlich dazu führt, dass ich irgendwie mit mir ringe, ob ich dazu was sagen soll oder nicht. Und wenn ich dann sage, okay, ich fühle mich in der Lage, das anzusprechen, weil es eben auch so schwierig für mich ist oder auch schambehaftet ja als Thema insgesamt, dann ist es wichtig, möglichst keine Vorwürfe zu machen, möglichst nicht quasi rumzupoltern, sondern es sachlich anzusprechen. Ich habe ja was beobachtet. Ich habe bestimmte Sachen gesehen oder erlebt in den letzten Wochen, die mich dazu bringen, mir Gedanken zu machen. Und genau darum geht es, damit die Person, die ich anspreche, möglichst nachvollziehen kann, wie ich dazu komme, mir Sorgen zu machen.
Wir haben Andi getroffen und er hat uns erzählt, als er bemerkt hat, dass Freunde von ihm regelmäßig und auch viel trinken, dass er sie gleich darauf angesprochen hat.
Das wurde auch bestätigt und sie waren schon selber auf der Suche nach Hilfe. Also das war schon ein bisschen Scham in dem Gespräch, aber das war eigentlich ganz gut, so ein Door-Opener, weil dann haben die sehr viel geredet über ihre Probleme und warum und weshalb sie trinken. Also dann sollte man einfach nur eine Hilfestellung geben oder einfach nur zuhören.
Aber nun rennt man natürlich nicht bei jedem offene Türen ein, wenn ich sage, hallo, hast du ein Alkoholproblem?
Die haben ja auch schon, also die, die Andi gerade beschrieben hat, die haben ja für sich selber schon gestruggelt. Und das ist ein anderer Punkt, als wenn jemand das überhaupt für sich noch gar nicht sieht und feststellt, eigentlich sitze ich doch total fest im Sattel, ich kann das jederzeit lassen. Das sind ja so Sachen, die man dann auch immer hört. Und dann ist es ein anderer Ausgangspunkt. Dann muss ich eher damit rechnen, dass nicht sofort die Türen aufgehen.
Wie kann ich dranbleiben? Wahrscheinlich viel Geduld haben auch und immer wieder versuchen, wahrscheinlich auch sehr vorsichtig. Man braucht wahrscheinlich auch wirklich viel Fingerspitzengefühl bei diesem Thema. Ne?
Genau, viel Fingerspitzengefühl, Geduld und auch so ein ich möchte auch gerne verstehen, was dich gerade umtreibt, also was sozusagen auch dein Wunsch ist oder welche Wünsche gibt es überhaupt und wie geht's dir mit der Situation, wie nimmst du die wahr? Wir fragen nicht immer nach, sondern wir sagen das, was wir sehen und die Frage danach ist ganz wichtig, weil sie eben einfach denjenigen auch mit einbezieht.
Liebe Christina, viele Angehörige werden in die Sucht, in das Alkoholproblem mit reingezogen und werden co-abhängig. Was bedeutet das genau?
Also im Grunde beschreibt es die Situation, dass eben nicht nur diese eine Person suchtkrank wird, sondern im Grunde das ganze System, das Familiensystem krank wird. Das heißt, da geht es dann nicht um die Substanz oder das Süchtigsein nach der Substanz, sondern eben dieses abhängige Verhaltensmuster, was ich entwickle gegenüber der süchtigen Person. Das heißt, ich entwickle so Strategien, dass ich mein Denken und Handeln komplett auf die abhängige Person in der Familie fokussiere. Alles andere steht hinten an. Meine Hobbys, vielleicht das, was ich auch gerne mache, kommt einfach oft dann nicht mehr vor, weil es im Kern nur noch darum geht, mich um die Person zu kümmern, die abhängig in der Familie ist.
Habe ich denn als Betroffener da einer Co-Abhängigkeit dann irgendwie eine Chance, es auch dann selbst zu merken, wenn ich mich in der Sucht meines Angehörigen verstrickt habe?
Ja, ja? Auch da ist es ja so, dass das wünschenswert wäre, dass es anderen auffällt, die dann hoffentlich sich trauen, das anzusprechen. Mensch, du bist aber auch irgendwie nur noch mit dem Partner unterwegs und kümmerst dich da nur noch. Die ganze Familie, alles, worum es geht, hängt ja irgendwie nur noch an dir. Wie kann das eigentlich sein? Also sowas anzusprechen hilft eben auch einer co-abhängigen Person, sich das nochmal mit einem Schritt zurück anzugucken und zu schauen, was ist das eigentlich? Und dann gibt es auch ganz viele Infos im Netz, die man dazu ranziehen kann, um abzugleichen, trifft das auf mich eigentlich zu?
Mhm. oft schämt man sich ja auch für sich selbst, ne? Dass man da überhaupt mitmacht dabei und dass man sich sowas gefallen lässt, was wahrscheinlich natürlich auch daran liegt, dass man auf einen Happy End hofft.
Ja.
Aber es ist natürlich auch wichtig, dass man sich selbst schützt. Ne?
Genau.
Und welchen Tipp hättest du da, wie ich mich schützen kann?
Der zentrale Tipp ist, Grenzen setzen, eigene Bedürfnisse kennen und auf die achten und denen nachgehen.
Verena hat uns angerufen, sie hat sich bei uns gemeldet, möchte aber nicht ins Radio. Und sie hat gesagt, ihr Vater war alkoholkrank. Von klein auf war sie daran gewöhnt, morgens erstmal die Lage zu checken, die Stimmung. Der Vater hatte was Aufbrausendes, hat sie uns gesagt, etwas Unberechenbares. Jetzt ist sie Mitte 40 und erkennt dieses Verhalten in der Partnerschaft. Sie richtet sich sehr nach ihrem Mann aus, hat sie uns gesagt. Das ist wie so ein alter Reflex. Das eigene zu vertreten, also bei sich zu bleiben, fällt ihr ganz, ganz schwer. Was können wir ihr raten? Kommt sie aus dieser Spirale heraus? Kann sie sich da irgendwie befreien? Wie schafft sie es, an sich selbst zu denken?
Also erstmal danke an Verena, dass sie ihre Situation teilt, weil das ist wirklich stellvertretend für so viele Situationen in Familien, wo ein Elternteil getrunken hat oder noch trinkt. Und das zeigt eben, dass es so ein ganz sensibles Umgehen mit Beziehungen gibt. Also diese sensiblen Antennen, die sie beschrieben hat, die sind so ganz typisch, weil die Situation eben so unberechenbar ist. Das kann von einem Moment auf den anderen umschlagen und man ist irgendwie immer gewappnet dafür, dass es plötzlich eben anders wird oder vehementer wird oder so. Und diese Hab-Acht-Stellung, die ist ja immer im Außen. Also ich bin immer dabei zu gucken, was passiert da um mich rum. Und dass das so ein erlerntes Verhalten ist, was sie jetzt bei sich wiedererkennt, ist erstmal super, dass sie das wiedererkennt, weil das ist so der erste Schritt, dann auch für sich zu gucken, Moment, das ist was, da muss ich hingucken, da möchte ich was verändern vielleicht. Das ist die Frage, ob sie das möchte. Und dann eben in kleinen Situationen für sich zu gucken, Moment, ist das jetzt gerade mein Bedürfnis oder ist das das Bedürfnis meines Mannes oder meines Partners? Und dann immer wieder diesen Schritt zurückzumachen, da kann man auch mal ganz praktisch aus dem Raum gehen, wenn irgendeine Situation ist, wo ich das Gefühl habe, da bin ich jetzt gerade wieder im Außen, aufs Klo gehen oder was auch immer man tut, um sich auf sich selbst zu besinnen und das zu trainieren, weil das kann man tatsächlich trainieren. Wo ist mein Bedürfnis und wie kann ich dem nachgehen?
Diese Co-Abhängigkeit ist aber nicht nur, es gibt nicht nur diese eine Co-Abhängigkeit, sondern die verläuft in unterschiedlichen Phasen. Welche Phasen sind das?
Ja, man kennt drei Phasen. Am Anfang geht das so los mit dem, ich möchte denjenigen beschützen. Also es wird ganz viel dafür getan, das Verhalten zu entschuldigen, nach außen hin den Schein zu wahren und die Verantwortung komplett zu übernehmen. Vielleicht auch zu bagatellisieren, warum der Mann nicht zur Arbeit gekommen ist. Dann geht es über in so eine Phase der Kontrolle, das steuern zu wollen, was da an Verhalten offensichtlich aus dem Ruder läuft und auch zu gucken, dass er vielleicht nirgendwo was trinkt, beispielsweise, um die Flaschen wegzuräumen. Und dann hilft das ja in der Regel nicht, sodass es dann so eine Phase gibt von sauer werden, anklagen und auch sich streiten, weil man dann einfach merkt, das ist zu viel. Ich komme nicht weiter mit meinem Verhalten.
Aber was macht das mit mir? Welche Folgen hat das letztlich?
Also ich habe...
Das ist doch eine unfassbar psychische Belastung.
Ja, eine ganz starke psychische Belastung und vor allem über ja lange Zeit. Sowas entwickelt sich ja, das ist ja ein Prozess. Und damit einhergeht auch eine Schwierigkeit, Beziehungen einzugehen. Auch im späteren Leben erleben das die Leute häufig, dass es auch schwer ist, Beziehungen einzugehen, aber auch zu pflegen. Man misstraut dann oft auch der eigenen Wahrnehmung. Ist das jetzt gerade richtig? Auf der anderen Seite gibt es ganz dolle Antennen gegenüber Stimmungsschwankungen und gerade Erkrankungen, die im psychischen Bereich liegen, also Depressionen und Ähnliches, treten da deutlich häufiger auf.
Wir haben hier unter anderem schon gehört, dass es viel Fingerspitzengefühl erfordert, wenn man jemanden auf seine Trinkgewohnheiten ansprechen möchte und dass man Gespräche besser mit Ich-Botschaften beginnt. Also ich mache mir Sorgen, mir ist aufgefallen. Und oft braucht es einfach auch Zeit, bis jemand überhaupt bereit ist, über seine Alkoholprobleme zu sprechen. Christina, wie wichtig ist es denn, dass Angehörige eines Alkoholkranken auch Freunde haben, Familienmitglieder haben, mit denen sie über die Situation sprechen können?
Das ist total wichtig. Das ist wichtig, weil das System Familie ja super unstabil ist mit der Belastung und Stabilität durch externe Bezugspersonen kommt. Das kann eine Freundin sein, das kann aber auch die eigene Tante sein oder ein Freund. Das kann ganz unterschiedlich sein. Wichtig ist, dass die Person da ist, offene Ohren hat und auch Unterstützung anbietet, unkompliziert und schnell, je nachdem, was es braucht, auch mal vielleicht ein Bett für die Nacht.
Wir haben ja unter anderem schon gehört, dass es viel Fingerspitzengefühl erfordert, wenn man jemanden auf seine Trinkgewohnheiten ansprechen möchte und dass man Gespräche besser mit Ich-Botschaften beginnt. Also ich mache mir Sorgen, mir ist aufgefallen. Und oft braucht es einfach auch Zeit, bis jemand überhaupt bereit ist, über seine Alkoholprobleme zu sprechen. Christina, wie wichtig ist es denn, dass Angehörige eines Alkoholkranken auch Freunde haben, Familienmitglieder haben, mit denen sie über die Situation sprechen können?
Das ist total wichtig. Das ist wichtig, weil das System Familie ja super unstabil ist mit der Belastung und Stabilität durch externe Bezugspersonen kommt. Das kann eine Freundin sein, das kann aber auch die eigene Tante sein oder ein Freund. Das kann ganz unterschiedlich sein. Wichtig ist, dass die Person da ist, offene Ohren hat und auch Unterstützung anbietet, unkompliziert und schnell, je nachdem, was es braucht, auch mal vielleicht ein Bett für die Nacht.
Claudia aus Charlottenburg, grüße Sie.
Hallöchen, guten Tag.
Hallo, liebe Claudia. Du hast oder sie haben lange... hast lange einen Partner gehabt, der alkoholkrank war. Und noch ist. Und hast dich dann aber letztlich entschieden, da die Reißleine zu ziehen, die Konsequenzen zu ziehen. Erzähl kurz deine Geschichte.
Also ich habe ihn kennengelernt. Da war der allerdings den Tag auch ziemlich angetrunken. Aber er war lustig und irgendwie fand ich es ganz witzig. Ne? So ein bisschen Scherzen und so. Und dachte ich, ach naja, ist ja nicht schlimm. Ne? Dann war das aber, als ich ihn näher kennengelernt habe, dass es ja jeden Tag so war, dass ich jeden Tag irgendwie getrunken hatte. Und dachte ich, irgendwie funktioniert das nicht. Und die Leute, die ihn kannten, haben mich auch vor ihm gewarnt. Ne? Du mach das nicht und so. Und ich meinte, ihr könnt mich mal. Ne? Ich musste ja selber die Erfahrung machen. Das Problem war dann, dass er dann wirklich auch aggressiv immer war, wenn er nicht getrunken hatte. Also er war ganz schnell auf 180. Dann brauchte er wieder seinen Pegel, dann ging es wieder. Aber das Problem war, ich konnte ihn nicht im Alkohol ertragen und ich konnte ihn auch nicht nüchtern ertragen. Ne? Das waren dann immer so schwierige Momente, weil er einfach irgendwie immer anders war. Wenn er nüchtern war, war er aggressiv und schnell gereizt und immer gleich geschimpft. Ne? Und wenn er betrunken war, hat er immer nur das Gleiche erzählt. Also das war so anstrengend, aber ich habe ihn ja irgendwie geliebt. Ich wollte ihn ja auch nicht verlieren. Ne? Mhm. Also habe ich versucht, so ein bisschen, naja, dass wir uns weniger sehen. Und dann ging es mal wieder gut. Dann hat er mal mir zuliebe einen Tag nicht getrunken. Und dann musste er aber schon wieder weg zu seinen Freunden wieder trinken. Alleine trinken macht ja nicht so einen Spaß. Also wieder mit seinen Kumpels. Und ich habe gesagt, ich kann das nicht mehr. Ich gehe vor die Hunde. Ne? Und er wurde dann auch gewalttätig. Also er hat mir ein paar reingezogen und so. Und dann habe ich die Polizei gerufen. Und es war ein Spektakel. Ne?
Also du hast auch vieles aber auch unternommen, um ihm zu helfen. Ja. Du hast ihn nicht aufgegeben und hast mit deiner Entscheidung auch lange gehadert, dich dann letztendlich auch von ihm zu trennen.
Wir haben immer noch Kontakt. Manchmal sehen wir uns, ne, weil er dann irgendwie sich dann an dem Tag zusammenreißt und versucht dann nett zu sein. Aber die Sucht ist einfach stärker. Und er hat ja auch Freunde, mit denen er trinkt. Und er müsste die aufgeben und das kann er nicht. Und ich glaube auch, ich bin keine Psychologin, aber da steckt ganz viel hinter diesem Alkoholkonsum, dass er Probleme hat und er hat auch im Gefängnis gesessen. Das ist jetzt krass, Christina, aber er ist eigentlich kein schlechter Mensch.
Christina, unsere Expertin, nickt schon die ganze Zeit. Ja, da steckt jede Menge dahinter sicherlich, ne?
Ja. Er hat so viele Baustellen, ja.
Entschuldigung. Claudia, das ist super, dass du da so ganz deutlich Position beziehst, weil Angebote machen ist das eine, aber es geht ja auch um deine Bedürfnisse. Es geht ja auch darum, dass du Teil der Partnerschaft bist. Das ist ja ein Geben und Nehmen. Und wenn es nur ein Geben von dir ist, dann ist es gut, das deutlich zu machen, dass du das eben so nicht möchtest. Und ich weiß nicht, ob er es nicht kann oder nicht möchte. Letztlich ist er ja verantwortlich für sein Leben und wie das Leben verläuft.
Und es gehört natürlich viel Kraft dazu, diesen Schritt dann auch zu gehen, ne? Diese Konsequenz zu ziehen. Denn wie du ja auch gesagt hast, liebe Claudia, du hast ihn ja geliebt.
es ist ja immer noch was da. Ne? Ich möchte ihn auch gar nicht aufnehmen. Ich möchte auch ehrlich gesagt gar keinen neuen Partner haben, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, ich bin irgendwie noch so verbunden mit ihm. Aber es ist schwierig, weil er sich nicht ändern kann auch. Er will es nicht und er hat es versucht. Ne? Er hat vor 2 Wochen, hat er mal nicht getrunken, hat richtig geschwitzt. Da kam sozusagen ja die Region des Körpers, ne? So diese Giftstoffe. Und ich habe gesagt, du schaffst es, aber
ist der bereit für Hilfsangebote anzunehmen?
Ach, ich glaube nicht, weil er einfach Angst hat, dass dann irgendwas hochkommt, was er so mit dem Alkohol verdrängt. Ne? Ja. Ich glaube, da ist wirklich eine ganze Menge an Problemen und der trinkt. Und ich weiß, es gibt viele Leute da irgendwie in dem Ort, wo er wohnt, die sich tot getrunken haben. Ne? Mhm. Es ist wirklich, es ist in Brandenburg, wo er wohnt. Und da ist so diese Volkskrankheit, sage ich ja nicht bei allen, aber die treffen sich dann dort und trinken halt. Ich glaube, die können normal gar nicht miteinander reden, ja, ohne Alkohol.
Claudia, lieben Dank, dass du bei uns angerufen hast und uns deine Geschichte erzählt hast. Ja, was kann man wünschen?
Also im Grunde den Mut, weiter auf dich zu gucken, den Mut, aber auch ihm ein Angebot zu machen. Aber da gehört eben er und das, ja, ich möchte das auch dazu. Und Mut braucht er natürlich auch, um sich seiner Situation zu stellen. Ich glaube, du liegst ganz richtig, dass er Angst hat, dass da was hochkommt. Aber nur so wird es wahrscheinlich klappen, sich damit zu befassen und am Ende was damit zu machen.
Die psychische Belastung, die man als Angehöriger von Alkoholikern hat, die ist nicht nur groß, sondern wird auch oft völlig übersehen. Das haben wir auch gerade gehört von Claudia aus Charlottenburg, die uns angerufen hat, aber auch von Verena, die sich hier bei uns gemeldet hat. Und um sich in dieser Situation einfach ein Stück weit auch selbst zu retten, ist es natürlich auch wichtig, sich Hilfe zu suchen, wenn es einfach nicht mehr geht. Christina, wohin können sich Angehörige wenden? Was gibt es da für Möglichkeiten? Auch an eure Fachstelle für Suchtprävention?
Genau, also bei uns kann man jederzeit anrufen, wenn man nicht so genau weiß, wohin. Und wir vermitteln dann weiter. Wir haben vor allem ganz viel Wertschätzung im Gepäck, weil es erstmal einfach ein großer Schritt ist, wo anzurufen. Das sehen wir durchaus. Und es gibt Alkohol- und Medikamentenberatungsstellen in Berlin, da sitzen die Profis, die beraten, die wissen auch, wohin weiter, weil es ja auch darum geht, dann Entzug zu machen und das entsprechend zu begleiten. Das heißt, da haben wir sozusagen die Leute, die wissen, wie der Weg gut ist und gut begleitet wird.
Wo kann ich mir noch professionelle Hilfe suchen? Wie ist es mit Selbsthilfegruppen?
Ja, Selbsthilfe ist auf jeden Fall auch eine wichtige Adresse, weil das sind Gruppen, die auch Angehörige im Übrigen unterstützen, weil es da so ist, dass man nicht alleine ist, dass man auch die Sorgen teilen kann. Aber einfach auch Internetseiten wie etwasstimmtnicht.de zum Beispiel oder narcoa.de sind Seiten, die man befragen kann. Da gibt es ganz viele Antworten und auch Möglichkeiten, erstmal Infos zu bekommen.
Wir haben auch schon ganz viele Tipps von ihr bekommen, wie man mit dem Alkoholproblem eines Menschen, der einem nahesteht, umgeht. Zum Beispiel, dass man versuchen sollte, sich emotional abzugrenzen, dass man nicht immer Rücksicht nehmen muss und dass es wichtig ist, auch auf sich selbst Acht zu geben. Können Sie dann alles auch nochmal nachhören in unserem Podcast zur Sendung. Liebe Christina, gerade hat uns eine Ärztin angerufen. Die Laura hat sich gemeldet. Sie arbeitet in der Entwöhnung und sie sagt, bitte gebt das weiter. Entwöhnung bitte nicht selbst machen. Das ist einfach zu gefährlich.
Genau, da hat Laura total recht. Und das ist auch ein ganz wichtiger Hinweis. Deswegen ja unser Hinweis gerade eben auch auf das Netzwerk von professionellen Menschen, die sich damit Tag für Tag beschäftigen. Und dazu gehören natürlich auch die Entwöhnungsstationen. Das heißt, einen Entzug machen, den kann man medikamentös begleiten, unterstützen und da braucht es eben auch eine professionelle Begleitung. Und dann ist die Frage, wie kann der Weg weitergehen, vielleicht eine Suchtreha und all das ist ja immer auch mit Risikosituationen verbunden und da braucht es Menschen, die an meiner Seite sind und darauf kommt es letztlich an und sich das zu trauen ist ganz wichtig, damit der Weg auch gut gehen kann, möglichst ohne Rückfall, weil davor haben ja die Menschen auch oft Angst, wenn sie sich auf den Weg machen und sich das zutrauen, dass es nochmal eine extra Schleife nimmt und ja, das wollen, möchten sie nicht.
Und wichtig ist natürlich Hilfe holen. Und wir haben auf unserer Seite rbb888 viele Hilfsangebote, die haben wir dort zusammengestellt. Mit der Sozialpädagogin Christiane Schad haben wir hier heute über Alkohol in der Familie gesprochen. Denn eine Alkoholerkrankung ist nicht nur für die Betroffenen belastend, sondern auch für das enge Umfeld, für Freunde, Familie, für Arbeitskollegen. Wir haben mit ihr darüber gesprochen, wie wir diesen problematischen Alkoholkonsum ansprechen können, sachlich bleiben, keine Vorwürfe machen, geduldig bleiben. Wir haben Hilfsangebote vorgestellt und es ist ganz wichtig, nicht zu vergessen, dass man selbst ja auch noch existiert, dass man an sich denkt, sich auch Auszeiten nimmt. Was können wir denn abschließend jetzt tun, um diese Normalität, die dieser Alkoholkonsum ja hat, gesellschaftlich ein bisschen rauszunehmen?
Also mir fallen dazu drei Sachen ein. Einmal gibt es ja aktuell den Dry January. Da sind ganz viele Leute mittlerweile am Start, die keinen Alkohol trinken für einen Monat. Das heißt, es kommt mehr und mehr einfach in das Bewusstsein, es geht auch ohne. Und das knüpft an dem zweiten Punkt, dass es eben auch okay sein muss ohne und dass es eine Akzeptanz findet, wenn Leute sagen, nee, heute nicht oder einfach auch gar nicht möchte ich trinken. Und das dritte ist, dass wir ja Vorbilder sind für Kinder und Jugendliche und das eine Wirkung hat auch auf die nachfolgende Generation. Das heißt, es ist auch wichtig, dass wir in die Zukunft gucken, dass Alkohol eben nicht selbstverständlich ist.
Die Experten heute zum Thema Alkohol in der Familie, was Angehörige tun können. Ich hoffe, wir konnten Ihnen heute ganz viele Tipps und Anregungen geben, wie Sie als beste Freundin, als Partner, als Arbeitskollege damit umgehen können, wenn jemand aus Ihrem Umfeld ein Problem mit Alkohol hat. Ihnen allen vielen Dank fürs Zuhören und natürlich auch für Ihre Geschichten.
Das war der rbb888-Podcast Die Experten.